Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 18. März 2024. Mein Name ist Benedikt Richter und die ersten großen Neuigkeiten, die ich heute für euch habe, die werden euren Alltag vielleicht gar nicht so tangieren, aber ich möchte sie trotzdem mit euch teilen. Ich habe mich nach 2 Jahren Arbeit im Social Media Marketing entschlossen, in die Apotheke vor Ort zurückzukehren. Heute ist mein erster Arbeitstag und ich werde endlich wieder im HV und in der Rezeptur stehen und ich freue mich riesig drauf. Allerdings habe ich auch ein bisschen Angst vor dem langen Stehen. Schauen wir mal, wie das so wird und wie es meinen Füßen heute Abend geht. Aber genug von meinen Neuigkeiten, sprechen wir doch mal über die Dinge, die für euch ein bisschen interessanter sind. Vorsicht beim Frühjahrsputz vorm Hantavirus. Dann widmen wir uns der Frage, wie man Fußpilz erkennt, wann Blutdruckmedikamente eingenommen werden sollten und wir sprechen auch noch über Salbutamol in englischer Aufmachung. Ich habe letzte Woche unseren Balkon geputzt und unsere Vormieter hatten dort einen Teppich geklebt und die Klebereste haben wir dann in minutiöser Kleinstarbeit entfernt. Und es hat gestaubt, sage ich euch. Wir haben vorsichtshalber FFP2-Masken getragen, weil mein Partner meinte, lass mal lieber vorsichtig sein, nicht, dass wir uns ein Hantavirus einfangen. Ja, hört man auch selten, aber ihr seht, für mich wird gut gesorgt. Gut, wir wohnen jetzt sehr weit oben. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich eine Rötelmaus nach oben geschlichen hat. Aber sicher, sicher. Ja, die Rötelmaus ist nämlich schuld. Hantaviren werden vorrangig durch den Biss infizierter Tiere übertragen, aber auch durch das Einatmen erregerhaltigen Staubs. Die Viren werden mit dem Kot oder Urin ausgeschieden und sind selbst in getrocknetem Zustand mehrere Tage lang infektiös. Wenn beim Saubermachen kontaminierter Staub aufgewirbelt wird, besteht Infektionsgefahr. Auch bei der Gartenarbeit können die Viren aus befallener Erde über verletzte Haut in den Körper gelangen. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch existiert dagegen nicht. Hantaviren kommen weltweit vor und verursachen je nach Subtyp ein unterschiedlich schweres Krankheitsbild. Die Bezeichnung Hunter rührt laut Robert-Koch-Institut vom koreanischen Fluss Hantangang. Denn in Korea erkrankten in den 1950er Jahren während des Koreakriegs tausende US-Soldaten an einer schweren Hantavirus-Infektion. 1977 wurde das Virus erstmals isoliert. Laut des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises verläuft eine Infektion meist unbemerkt oder nur mit milden Symptomen, doch es können nach einer Inkubationszeit von in der Regel 2 bis 4 Wochen auch grippeähnliche Beschwerden auftreten. Plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, zusätzlich können sich Rachenrötung, Husten und Sehstörungen einstellen. Nach einigen Tagen kommt es zu ausgeprägten Bauchschmerzen mit Durchfall und Erbrechen sowie begleitenden Kreislaufstörungen. Im weiteren Verlauf kann es dann zu vorübergehenden Nierenfunktionsstörungen kommen. Die Rekonvaleszenz zieht sich über mehrere Wochen. Todesfälle sind in Deutschland glücklicherweise selten. Bisher gibt es weder einen Impfschutz noch eine spezifische Therapiemöglichkeit, aber Fieber- oder grippeartige Schmerzen können mit Medikamenten behandelt werden. Bei Verdacht auf eine Erkrankung sollte der Hausarzt konsultiert werden. Im Süden und Westen Deutschlands ist das Risiko einer Hantavirus-Infektion übrigens höher als in den übrigen Landesteilen. Zu den Risikogebieten zählen unter anderem die Schwäbische Alb, Unterfranken oder der Bayerische Wald. Alles schöne Gegenden eigentlich. Für uns im Alltag besteht die größte Infektionsgefahr an Orten, wo Mäuse oder deren Ausscheidung vorkommen können. Beispielsweise in Schuppen, Kellern oder auf Dachböden. Am besten putzt man hier nass und trägt zudem eine Atemschutzmaske und Handschuhe. Auf einem Balkon im 5. Stock ist es also recht unwahrscheinlich. Aber auch wenn man keine Klebereste entfernt wie wir, sollte man auf ein paar Dinge immer achten. Nach dem Aufenthalt im Freien oder in Kellern, Schuppen oder auf Dachböden sollte man sorgfältig die Hände waschen. Auch die Räume sollten vor dem Saubermachen gründlich gelüftet werden. Wenn Mäusekadaver oder Mäusekot zu beseitigen sind, dann trägt man am besten eine Feinstaubmaske und Einmalhandschuhe. Kadaver oder Kot sollte vorher mit Desinfektionsmittel benetzt werden und in einer gut verschlossenen Plastiktüte im Hausmüll entsorgt werden. Und grundsätzlich gilt, Essensreste nicht auf den Hauskompost geben, um keine Nagetiere anzulocken, und Lebensmittel sicher aufbewahren, um keine Mäuse ins Wohnumfeld zu locken. Dann sollte man vor dem Hantavirus sicher sein. Zu unserem nächsten Thema werdet ihr keine private Geschichte von mir hören. Das ging mir dann doch etwas zu weit, denn es geht um Fußpilz. Ein sehr beliebtes Beratungsthema an der Apotheke und auch bei PTA-SchülerInnen ein beliebtes Thema für ihr Praktikumstagebuch. Die typischen Symptome sind juckende und rissige Füße, da denkt sich ja jeder sofort an Fußpilz, aber auch das dyshydrotische Ekzem kann sich so äußern und das wird anders behandelt. Fassen wir mal die Unterschiede zusammen, oder? Wie lassen sich diese zwei Hauterkrankungen voneinander unterscheiden? Vorab, eine Abgrenzung ist im Alltag nicht einfach, weil die Unterschiede schwer erkennbar sind. Besonders bei den PatientInnen mit rezidivierenden Symptomen, die bereits seit langer Zeit eine antimykotische Therapie anwenden, sollte eine Differentialdiagnose in Betracht gezogen werden. Denn Symptome wie Jucken an den Füßen und rissige Haut zwischen den Zehen können auch vom dyshydrotischen Ekzem, von Insektenstichen, von einer Schuppenflechte, von Allergien oder einfach auch von falschem Schuhwerk oder trockener Haut verursacht werden. Das dyshydrotische Ekzem ist eine chronische Hauterkrankung, die tritt häufig zwischen den Fingern, an den Handballen, zwischen den Zehen oder an den Fersen auf. PatientInnen leiden meist an Neurodermitis, aber auch spezielle Allergien und Stress können es auslösen. Charakteristisch sind kleine Bläschen, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt sind und einen starken Juckreiz hervorrufen. Die sind bei Fußpilz normalerweise nicht vorhanden. Bei starker Entzündung können die Bläschen zusammenfließen und die Diagnosestellung zusätzlich erschweren. Wärme verschlimmert die Symptomatik, weshalb ein akuter Schub im Sommer wahrscheinlicher ist. Bei einer Pilzinfektion verhält sich es genauso. Werden die Bläschen aufgekratzt, dann können Bakterien oder Viren eindringen und im schlimmsten Fall eine Superinfektion auslösen. Die muss dann mit Antibiotika therapiert werden. Die chronische Form wird durch trockene und rissige Füße charakterisiert, was beim Fußpilz ebenso typisch ist. Ihr seht also, so leicht ist es gar nicht, das auseinanderzuhalten. Aber auf ptaheute.de hat die liebe Caroline Künast mal eine Tabelle für euch erstellt mit den wichtigsten Unterschieden zwischen Fußpilz und dyshydrotischem Ekzem. Daraus sieht man auch, dass ein Fußpilz typischerweise durch Fadenpilze hervorgerufen wird. Die Haut wirkt weißlich und aufgequollen. Diese Charakteristik ist bei einem Ekzem nicht vorhanden. Treten die Symptome erstmalig auf, kann bei einem milden Verlauf eine antimykotische Therapie empfohlen werden. Verwendet werden hier Wirkstoffe wie Clotrimazol, Bifonazol, Ketoconazol oder Miconazol. Die gehören zu den Breitbandantimykotika und wirken fungistatisch. Also die hemmen die Verbreitung des Pilzes. Im Rahmen der Selbstmedikation stehen dann Salben oder Cremes zur Verfügung. Eine weitere Wirkstoffgruppe sind die Allylamine, zu denen beispielsweise das Terbinafin zählt. Ihr Wirkspektrum ist kleiner, allerdings wirken sie fungizid. Auch der fungistatische Wirkstoff Amorolfin kann lokal bei Fadenpilzen angewendet werden. Ist nur ein kleiner Teil der Haut betroffen, dann kann eine erste Besserung innerhalb von 2 bis 3 Wochen erwartet werden. Bleibt diese Besserung aus, könnte es sich um ein dyshydrotisches Ekzem handeln. KundInnen sollten dann zur Diagnosestellung an DermatologInnen verwiesen werden. Anhand der Optik und gezielter Anamnese können FachärztInnen dann die Diagnose stellen. Je nach Schweregrad werden Glukokortikoide als lokale Therapie empfohlen. So werden dann Juckreiz und Entzündung effektiv behandelt. Um die Haut nicht zusätzlich zu irritieren, sollten pH-neutrale Waschgele und rückfettende Salben als Basispflege angewendet werden. Auch Gerbstoffe sowie zinkhaltige Präparate können nach Abklingen der akuten Symptome den Hautzustand verbessern. Und um dann einen weiteren Schub zu vermeiden, sollte man den Kontakt mit potenziellen Auslösern reduzieren. Außerdem sollte ein Wärmestau und damit verbundene Feuchtigkeit in Socken oder Schuhen verhindert werden. Es kann auch helfen, auf Allergensuche zu gehen, falls eine Kontaktallergie in Betracht gezogen wird. Ist ja durchaus ein wichtiges Thema, da der Sommer ja vor der Tür steht und der ein oder andere vielleicht offene Schuhe tragen möchte. Auch im nächsten Thema geht es um praktische Tipps für eure Beratung, und zwar für die Beratung bei Blutdruckmedikamenten. Diesbezüglich habe ich einen neuen Begriff gelernt. Dipper-Typen. Vielleicht kanntet ihr den schon, für mich war der neu. Das ist eine Unterteilung für BluthochdruckpatientInnen, um den richtigen Einnahmezeitpunkt für ihre Antihypertonika festzulegen. Zu dem Thema, wann sollten Antihypertonika überhaupt eingenommen werden, gibt es etliche Studien. In den Jahren 2015, 2018 und 2019 lieferten einige Studien Hinweise, dass eine abendliche Einnahme von Antihypertonika gegenüber der morgendlichen Einnahme von Vorteil sein könnte. Das reichte jetzt aber der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft noch nicht, um im klinischen Alltag eine allgemeine Empfehlung für die abendliche Einnahme auszusprechen. Eine Studie im Jahr 2022 bekräftigte dieses Vorgehen der AKDE, denn diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Einnahmezeitpunkt für den Erfolg der Therapie eher eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtiger sei die Auswahl geeigneter Arzneimittel und die Adhärenz der PatientInnen. Auch die S3-Leitlinie, Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie, die im Juni 2023 erschienen ist, widmet sich dieser Frage und kommt zu einem ähnlichen Fazit wie die Studie aus dem Jahr 2022. Seit Februar 2024 bekräftigt nun eine aktualisierte systematische Übersichtsarbeit des Cochrane-Netzwerks diese Leitlinienempfehlung. Zumindest insofern, dass demnach die Evidenz nicht ausreicht, um die Fragestellung lieber morgens oder lieber abends zu beantworten. Die Datenlage sei sehr begrenzt und es gebe Mängel in den Studiendesigns. Der Einnahmezeitpunkt beeinflusst die Gesamtmortalität und Nebenwirkungen, also womöglich kaum oder gar nicht. Auch laut der europäischen Bluthochdruckleitlinie der European Society of Hypertension gibt es für die allgemeine Bluthochdruckpopulation keine zu bevorzugende Tageszeit für die Einnahme von Bluthochdruckarzneimitteln. In der Leitlinie wird sogar vorgeschlagen, wenn mehrere Arzneimittel gegen Bluthochdruck angewendet werden müssen, die Einnahme auf den Morgen und den Abend aufzuteilen. Allerdings soll die Adhärenz bei abendlicher Einnahme schlechter sein. Zu berücksichtigen sei zudem, dass Diuretika gar nicht zur Nacht genommen werden sollten. In einem Artikel der Deutschen Apothekerzeitung zur Chronopharmakologie von 2019 macht der Autor Prof. Dr. Björn Lemmer darauf aufmerksam, dass bei der Frage nach dem Einnahmezeitpunkt von Antihypertensiva auch der eingesetzte Wirkstoff über die Antwort entscheiden kann. AT1-Rezeptor-Antagonisten und Calciumkanalblocker können bei Dippern morgens verordnet und bei Non-Dippern abends verordnet werden. ACE-Hämmer sollten bei Dippern nie abends verordnet werden, heißt es. Aber was sind denn jetzt diese Dipper? Dazu muss man erstmal wissen, nächtlicher Bluthochdruck und ein schlechtes Verhältnis von Blutdruckwerten in der Nacht zu den Werten am Tag sind ein signifikanter Prädiktor für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Liegt das Nacht-Tag-Verhältnis der Blutdruckwerte bei einem Wert von 0,9 oder höher, spricht die Leitlinie von Non-Dippern. Der Blutdruck in der Nacht sinkt also gegenüber den Werten am Tag nicht ausreichend. Liegt das Verhältnis bei 0,9 oder niedriger, ist vom Normalfall, also den Dippern, die Rede. Die Leitlinie beschreibt außerdem noch die Reverse-Dipper. Das sind PatientInnen, bei denen der Blutdruck in der Nacht sogar höher liegen kann als am Tag. Und da ist dann auch das kardiovaskuläre Risiko besonders erhöht. Bei Menschen über 70 werden außerdem sogenannte Extrem-Dipper beobachtet. Dabei fällt der Blutdruck in der Nacht um mehr als 20% ab, was das kardiovaskuläre Risiko ebenfalls erhöhen kann. Um Menschen in solche Dipper-Typen einzuteilen, braucht es laut Leitlinie allerdings mehrere Langzeitblutdruckmessungen, weil der nächtliche Blutdruck Schwankungen unterworfen ist. Was kann man PatientInnen also raten, die fragen, soll ich meine Blutdrucktabletten morgens oder abends einnehmen? Ja, nach allem, was wir jetzt gehört haben, scheint die Empfehlung der deutschen Leitlinie am sinnvollsten zu sein. Also Patienten individuelle Einnahmezeitpunkte unter Beachtung der eingesetzten Wirkstoffklassen, der Co-Medikation, potenzieller unerwünschter Wirkung und natürlich der Adhärenz. Ich konnte mich ja in den letzten 2 Jahren ziemlich gut vor der Unmenge an Lieferengpässen drücken. Ich habe hier im Podcast regelmäßig berichtet, aber wie schlimm das tatsächlich ist im Alltag, das werde ich wohl erst jetzt herausfinden und nachempfinden können. Zum Beispiel beim Wirkstoff Salbutamol. Der Versorgungsmangel hält weiter an, weshalb das BfArM gestattet, Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol in englischer Aufmachung in den Verkehr zu bringen. Ja, wir haben das jetzt mal auf Englisch ausgesprochen, ich bleibe künftig bei der deutschen Aussprache. Im August 2023 hatte ja schon die Firma GlaxoSmithKline aufgrund der Engpässe Sultanol in französischer Kennzeichnung auf den Markt gebracht. Bin ich jetzt auch froh, dass ich nicht Französisch reden muss mit euch. Der Engpass sollte nach Angaben von GSK eine Nachwirkung der Corona-Pandemie sein. Salbutamol gehört zur Gruppe der Beta-Sympathomimetika und wird aufgrund seiner schnellen Wirkung und bronchienerweiternden Eigenschaften bei akuten Asthmaanfällen eingesetzt. Der Wirkstoff bindet selektiv an die Beta-2-Adrenozeptoren in der Bronchialmuskulatur. Durch die Aktivierung der Beta-2-Adrenozeptoren bewirkt Salbutamol mehrere Effekte. Es entspannt die glatten Muskeln in den Bronchien, dadurch weiten sich die Atemwege. Das erleichtert das Ein- und Ausatmen, weil der Luftstrom verbessert wird. Es lindert Symptome wie Atemnot, Keuchen und Engegefühl in der Brust. Salbutamol kann auch die Produktion von Schleim in den Atemwegen verringern. Das ist besonders nützlich bei Erkrankungen wie Asthma, bei denen eine übermäßige Schleimproduktion zu einer Verengung der Atemwege führen kann. Und außerdem kann Salbutamol die Freisetzung von bestimmten Entzündungsmediatoren, wie zum Beispiel Histamin, hemmen. Diese Mediatoren spielen eine große Rolle bei der Entstehung von Entzündungen in den Atemwegen, die zu einer Verengung der Atemwege führen können. Also, Salbutamol ist ein wichtiger und nützlicher Wirkstoff. Deshalb bringt das BfArM weitere Schritte in Gang, um den Engpass abzupuffern und erlaubt das Inverkehrbringen von Albuterol-Sulfat-Inhalation-Aerosol in englischer Aufmachung. Seit dem 15. März 2024 wird das Dosier-Aerosol in der Abda-Datenbank gelistet. Die Gestattung ist zunächst befristet bis zum 31. August 2024. Jetzt fragt ihr euch aber vielleicht, wieso heißt das Albuterol und nicht Salbutamol? Das liegt daran, dass unser Salbutamol im US-amerikanischen Raum als Albuterol bezeichnet wird. Laut der Firma Hexal AG ist das Produkt Albuterolsulfat-Inhalation-Aerosol vergleichbar mit dem für den deutschen Markt zugelassenen Arzneimittel Salbuhexal-N-Dosier-Aerosol. Die Gesamtzahl an entnehmbaren Hüben beträgt 200 Hübe pro Dosier-Aerosol. Beide Dosier-Aerosole haben die gleiche Dosierung, 120 Mikrogramm Salbutamolsulfat entsprechend 100 Mikrogramm Salbutamol pro Sprühstoß und geben pro Sprühstoß 90 Mikrogramm Salbutamol aus dem Mundstück ab. Der Unterschied zwischen den beiden Dosier-Aerosolen liegt in der Wirkstoffangabe auf der Verpackung. Auf der Vorderseite der Faltschachtel von Albuterolsulfat ist die aus dem Mundstück abgegebene Dosis benannt, also 90 Mikrogramm. Bei den im deutschen Markt befindlichen salbutamolhaltigen Dosier-Aerosolen ist es gebräuchlich, dass sich die Angabe auf die Menge Salbutamol bezieht, die über das Ventil abgegeben wird, also 100 Mikrogramm. Außerdem besitzt Albuterolsulfat-Inhalation-Aerosol einen Dosierzähler auf dem Druckgasbehälter. Die englischen Packungen werden keine deutschsprachigen Gebrauchsinformationen beigelegt. Die englischsprachige Originalfassung sowie eine deutsche Übersetzung der Gebrauchsinformationen sind als Anlage dem Informationsschreiben der Firma beigefügt und können auf der AMK-Website abgerufen werden. Und, da wir von der AMK sprechen, die hat noch eine Bitte an euch. Apotheken sollten PatientInnen bei der Abgabe betroffener Packungen entsprechend informieren, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von salbutamolhaltigen Arzneimitteln unter www.arzneimittelkommission.de melden. Und ich habe auch noch eine Bitte. Hört nächste Woche doch wieder rein in den Podcast. Für diese Woche sind wir nämlich schon fertig. Ich hoffe, es waren spannende Infos für euch dabei. Ich wünsche euch jetzt eine entspannte und schöne Woche und freue mich auf meine Rückkehr in die Apotheke vor Ort. Ich erzähle euch nächste Woche, wie es gelaufen ist. Bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.